Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir mal wieder ein neuer Gast, der Felix. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo, hallo. Du bist auch Podcaster.
Ja, genau. Ich habe einen Podcast mit zwei Freunden zusammen, nämlich den Flamer Gamer Podcast.
Ein furchtbarer Name. Ja. Ich hoffe, du fängst jetzt nicht an, hier rum zu flamen.
Doch, nur. Nur.
Wie kam ihr auf den Namen? Also es klingt jetzt für mich wie so ein hasserfüllter Cast, wo nur über Spiele geschimpft wird.
Ja, weil Spiele sind was ganz Schreckliches, deswegen spielen wir sie auch doch alle. Ja, also der Name ist eigentlich relativ einfach entstanden. Also einer von den beiden Freunden, der Marc und ich, wir wollten halt mit einem Podcast anfangen und haben uns überlegt, was so da als Name geht. Und irgendwie sollte Gaming oder Gamer mit als Name rein.
Und dann war alles schon besetzt und dann.
Ja, genau so ungefähr in die Richtung ging's. Und damals bei der Namensentstehung war er eben noch nicht ganz so gesetzt wie jetzt in seinem Alter. Und dann sind wir eben auf den Namen Flamer Gamer gekommen.
Gut, hält euch aber nicht davon ab, auch über gute Spiele zu sprechen. Du hast mir eine Mail geschrieben, warum wir noch nicht über Burial at Sea gesprochen haben, diese wunderbare Bioshock Infinite Erweiterung.
Genau.
Und da muss ich dir völlig recht geben. Und dann habe ich gedacht, dann lass uns doch genau darüber podcasten, weil ich habe mir nämlich just in den letzten paar Wochen, als so ein bisschen Spieleflaute war, also dieses typische Sommerloch, was da so immer so ein bisschen sich auftut. Ja. Habe ich mir gedacht, das ist jetzt die ideale Zeit, um endlich mal Burial at Sea nachzuholen, weil ich nur Gutes darüber gelesen habe. Und um das mal so kurz einzuordnen, es ist ein Spin-off, würde ich jetzt fast mal sagen, oder so
wird ja,
zumindest am Anfang. Also mit Bioshock Infinite hat es eigentlich nicht viel zu tun. Es ist eine komplett eigenständige Episode, die man so gesehen eigentlich auch spielen kann, wenn man Bioshock Infinite nicht gespielt hat. Es geht zwar trotzdem um Elizabeth und Booker,
ja.
Aber ist, gut, wir müssen aufpassen ein bisschen mit Spoilern jetzt in der ersten Hälfte.
Das stimmt, ja.
Aber es ist eine komplett eigenständige Geschichte. Also man muss es eigentlich nicht vorher kennen, diese Atmosphäre. Und deswegen ist es eigentlich auch für Leute, die Bioshock Infinite nicht so gut fanden oder die sich darüber beschwert haben, eigentlich so ein richtig schönes Sahnehäubchen am Ende noch oben drauf eigentlich.
Was ist ein echt toller
in sich eigentlich perplex ist, weil genau die Leute, die ja Bioshock Infinite nicht mehr mochten, das wahrscheinlich auch nicht mehr anfassen werden.
Ja, das ist schade für die. Da verpassen sie was.
Genau, also wir müssen aufpassen mit Spoilern. Ich würde sagen, wir machen das vielleicht so, wir machen jetzt die kurze Einordnung am Anfang spoilerfrei, dass wir vielleicht so kurzes Setup aufbauen, um was geht's und warum ist es denn anders als Bioshock Infinite, und dann müssen wir aber eigentlich, weil es so wie bei Irrational Games eigentlich typisch, geht's hauptsächlich um die Geschichte, um die Geschehnisse, die da drin passieren, weil vom Grundspiel ist es einfach ein First-Person-Shooter geblieben. Also da hat sich jetzt nichts Wahnsinniges getan, das ist jetzt kein Puzzle-Gamer-Plattformer geworden. Deswegen gehen wir da danach so ein bisschen in die Geschichte rein, würde ich sagen, weil da liegt auch die Stärke eigentlich von Burial at Sea.
Ja, wie auch schon beim Hauptspiel.
Genau, dann definier doch mal so ein bisschen, wie es da losgeht und auf was wir da treffen am Anfang.
Ja, also wenn man das DLC startet, dann ist man natürlich wieder Booker DeWitt, wie auch schon im Hauptspiel Bioshock Infinite. Und man wacht auf in einem Raum. Und dieser Raum wird von einer Frau betreten. Und erst versucht Booker, sie dazu bewegen, dass sie wieder geht. Das macht sie aber nicht. Und ja, sie will gerne ihre Zigarette angezündet haben.
Genau, man muss sagen, das ist alles so in dieses Noir-Setting eingebettet.
Ja, genau, so wie der 50er-Jahres-Stil.
Genau.
Ja. Und ja, Booker kennt sie aber anscheinend nicht und fragt sie nach ihrem Namen. Und ja, sie zeigt ihm dann nur ein Bild und von einem kleinen Mädchen namens Sally. Und ja, Booker lehnt es erstmal ab. Und er sagt, da sind schon viele von diesen Mädchen verschwunden jetzt. Ja, und Elizabeth glaubt ihm nicht, dass er die nicht kennt oder nichts damit zu tun haben will. Und bietet ihm erstmal einen Deal an und dann geht sie wieder aus diesem Raum raus. Und ja, dann wird's für Booker doch interessanter und man verlässt diesen Raum. Und
dieser Raum. Elizabeth ist ganz typisch als so diese klischeebeladene Femme Fatale dargestellt. Also ja, sie ist eindeutig nicht mehr dieses kleine kindliche Mädchen, sondern sie wirklich erwachsene Frau und eben diese Femme Fatale-Züge, also enge Taille, große angemalte Augen und auch dieser verführerische Blick, wenn sie dann so eben ihre Zigarette angezündet bekommt, der eben so aus diesen aus diesem Cinema dieses Noir-Stils völlig bekannt ist, und auch so dieses ganze Setting drumherum. Also man sieht Booker mit diesem schweren Trenchcoat, so Humphrey Bogart-Style, wie er dann da in seinem Private Detective Office sitzt. Also wunderbares Setting, man ist sofort in dieser Atmosphäre, in dieser Stimmung drin, finde ich.
Ja, und dieser Raum erinnert mich aber auch immer an den Raum von Bioshock Infinite, also den es da auch schon immer gibt. Mhm. Hängt wahrscheinlich auch zusammen. Ja. Und dann folgt Booker eben Elizabeth, und es stellt sich heraus, dass er mehr über Sally weiß, als eben vermutet war. Mhm. Und sie doch irgendwie kennt. Und dann reden sie in einem Aufzug, typisch für die Ego-Shooter natürlich, darüber, ja, und dass er was mit diesem Mädchen in einem Casino zu tun hatte, und sie ihm dann entlaufen ist. Und dann fängt das Spiel eben richtig an.
Genau, in dem dann wirklich auch der First-Person-Shooter-Part eigentlich wieder eingeblendet wird.
Genau, und was wir jetzt eigentlich schon ein bisschen vergessen haben, das Ganze spielt natürlich in Rapture, nicht in Columbia.
Ja, Bioshock genau, Infinite. Ganz wichtig. Also ja. Rapture, genau, jetzt wo du sagst, das ist ja das Schönste eigentlich daran, man läuft aus diesem Office raus, der Elizabeth hinterher, und auf einmal denkt man sich so, hä, Déjà-vu, das kenne ich doch alles, aber ich kenne es dann irgendwie doch nicht. Also es ist eine ganz vertraute Atmosphäre, aber man wundert sich, weil es ist total voller Leben und überall glitzern die Neonlichter und überall sind Menschen und man kann so Gesprächen zuhören, bis man dann endlich kapiert, ich bin jetzt irgendwie gar nicht im New York der 20er Jahre, sondern ich bin im Rapture, in diesem Art Deco Atmosphäre, als es noch gelebt hat. Und da ging mir schon völlig das Herz auf.
Man muss sagen, das haben sie echt geschafft. Es ist wunderschön geworden. Also man kennt es ja aus dem Einser, Rapture zerstört. Sieht nicht schlecht aus, interessant, aber nochmal so komplett heil hat es echt was. Mhm.
Ja, so wie man sich es halt vorgestellt hatte, als man die Ruinen gesehen hat in Bioshock 1, genau.
Ja, eindeutig.
Und das ist wirklich, allein für diesen Moment lohnt sich schon, diese Episode 1 zu spielen.
Ja.
Weil man einfach wieder so das Gefühl hat, geil. Das ist genau das, was ich bei Bioshock Infinite vermisst habe. Beziehungsweise ist ja auch nicht ganz fair, weil bei Bioshock Infinite fand ich die Atmosphäre immer auch gelungen.
Das
also
stimmt,
ich hatte wahnsinnig Lust, in dieser Welt rumzulaufen, das alles zu erkennen. Die Kritikpunkte waren an anderer Stelle, dass es eben halt spielerisch irgendwie ein bisschen was verpasst hat und viel Füllmaterial hatte. Das brauchen wir jetzt ja alles nicht wiederholen. Aber die Atmosphäre und auch die Story schlussendlich hat mich eigentlich immer bei der Stange gehalten, so dass ich es eigentlich auch gerne gespielt habe im Endeffekt.
Und, ja, sowas bei mir auch, ja.
Und hier bei der Episode 1 geht's ja ewig lang nicht los mit dem Geballer. Also die lassen sich wirklich viel Zeit, dich in diese Atmosphäre eintauchen zu lassen und einfach so ein Gespür dafür zu kriegen, um was geht's hier eigentlich? Also warum bin ich denn jetzt in Rapture? Ist das jetzt irgendwie einfach nur so ein, wie so eine Holodeck-Episode bei Star Trek? Ja? Dass es einfach so eine Parallelwelt ist jetzt, in der wir uns da abtauchen, um das einfach, um Spaß zu haben? Also ist es irgendwie, will es unterhalten oder will es einfach nur was sein, was quasi so off-canon ist, was einfach einfach nochmal diese Möglichkeit, so Fanservice. Also ich dachte im ersten Moment, es ist einfach nur Fanservice. Die setzen uns da nach Rapture rein, damit man das halt einfach nochmal sieht.
Das habe ich mir anfangs auch gedacht, vor allen Dingen, weil wirklich lange Zeit gelassen wird, bevor man irgendwas macht. Es ist aber auch irgendwie schön, dadurch Rapture zu laufen und das Ganze mal so zu erfahren. Und was natürlich auch wieder toll gemacht ist, wie auch schon im Hauptspiel ist, wenn man den einzelnen Personen zuhört, wie sie miteinander reden und wie sie kommunizieren. Da sind auch wieder tolle Gespräche dabei und ja, es wird auch schon wieder diskutiert über bestimmte Dinge, die da passieren oder vielleicht auch noch passieren werden.
Genau. Also wer jetzt Interesse geweckt hat, sollte vielleicht jetzt erstmal stoppen. Also man müsste vielleicht noch kurz dazu sagen, es ist in zwei Episoden aufgeteilt. Die erste Episode spielt mit Booker und der Download-Paket, die Episode 2, die geht aber nahtlos dann weiter. Da kommen wir ja gleich dazu, wie das passiert. Ja. Aber Episode 2 ist sogar noch ein Ticken besser. Also die ist richtig, richtig, richtig gut. Wer also jetzt irgendwie einzeln zu kaufen, lohnt sich's glaube ich eh nicht, weil der Season Pass, den habe ich jetzt irgendwie für ein 20 gekauft auf der Xbox. Und dann kriegst du beide Pakete, die einzeln glaube ich 15 kosten oder so. macht jetzt also auch keinen Sinn, jetzt irgendwie nur Episode 2 zu kaufen oder nur Episode 1. Das gehört schon zusammen. Das ist, glaube ich, auch allein daher begründet gewesen, dass halt die Download-Pakete, glaube ich, nur so und so groß sein dürfen. Also ja, auf jeden Fall diesen Season Pass besorgen. Und auf PSN war es, glaube ich, für Plus-Mitglieder auch irgendwie reduziert. Und Steam Summer Sale gibt es, glaube ich, auch immer ganz günstig. Also wer es zufällig auf der Platte hat von einem Sale, unbedingt mal spielen. So. Und Episode 2, das würde ich jetzt noch spoilerfrei sagen, ist deswegen auch besonders erwähnenswert, weil es mit der klassischen Tradition bricht und man spielt dann nämlich Elizabeth in der zweiten Episode. Und das hat seinen ganz besonderen Reiz, weil ja Elizabeth immer einen sehr, also sie hat ja nicht groß rumgeballert im Hauptspiel bei Infinite.
Sie war die Munitionsgeberin mehr.
Ja, genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Spiel, wenn man jetzt eher einen passiven Charakter zum Hauptcharakter macht. Und da können wir jetzt ja gleich dazu eintauchen. So, dann machen wir an der Stelle Spoiler.
Spoiler, ja.
So. Episode 1 hat ja ein ganz nettes Pacing so, aber ist dann auch irgendwann plötzlich vorbei, so
fand ich. Ja. Das, wobei ich sagen muss, dieses ganz nette Pacing ist also, anfangs zieht sich, ich finde, es wird erst interessant, wenn man dann in diesem Club Coens ist, wo man dann diesen verrückten Künstler trifft.
Oh ja.
Der, also Bioshock, also Irrational Games schafft es hier wieder irgendwie Charaktere zu kreieren, die man so nicht woanders findet. Und also es hat auch Spaß gemacht, ihm zuzuhören, was er da von sich gibt, ist dieses Verrückte.
Allein die Sprachausgabe, oder?
Fantastisch. Ach, genial, ja. Also richtig gut. Und auch, wie dieser Club aufgebaut ist, mit den Masken und alles. Also es fängt diesen Noir-Stil so richtig gut ein.
Ja.
Und ja. Nee, ab dann wird's interessant, finde ich. Und dann kommt man ja auch eben wieder in eine Tauchkugel, nachdem man von ihm geblitzt wird, sozusagen.
Ja, genau.
Und dann bekommt man ja auch schon ein neues Plasmid, Väterchen Frost.
Ja, und auch schön, dass die Plasmide wieder da sind. Also ja, alles wie bei Rapture. Und die machen in den beiden Episoden auch wieder deutlich mehr Sinn. Also einer der Kritikpunkte bei Infinite war ja vor allem auch, dass diese Mächte, wie hießen die da nochmal? Diese Tonics oder sowas.
Ach so, oh, mir fällt gerade.
Ja, irgendwas mit Tonics oder Tunikas oder.
Ja, genau.
Die hießen ja nicht Plasmide in der Welt.
Nee, ich weiß.
Genau, also ganz kurz zu den Spoilern. Wir gehen jetzt davon aus, dass man Bioshock 1, Bioshock 2 gibt's nicht viel zu spoilern und nee, Bioshock Infinite durchgespielt hat, ja? Also
ja,
nur,
genau.
Nur zur Info. Also diese Tonics heißen hier wieder Plasmide, sind auch die klassischen Plasmide und haben auch wieder diese coolen Erklärvideos, die so ein bisschen an Fallout ja, und so
erinnern. Ja, die sind genial. Vor allen Dingen mit diesen tollen Jingles dabei.
Ja.
Also ich habe mir auch die Soundtracks geholt und da sind die Jingles einzeln dabei, also das kann man sich auch so anhören. Also richtig gut gemacht wieder.
Ja, und sie machen halt spielerisch auch Sinn. Also man braucht die ja wirklich an vielen Stellen auch, um weiterzukommen. Und man kann sie auch viel effektiver einsetzen, habe ich das Gefühl. Also da habe ich bei Bioshock Infinite total vermisst.
Ja, da hat es so ein bisschen gefehlt. Da hätte man sich auch einfach so durchballern können. Aber zum Beispiel gerade hier dieses Plasmid, Väterchen Frost, braucht man ja schon, um weiterzukommen, um nämlich dann zur Tram zu kommen.
Ja, genau, um diese Brücke zu bauen. Ja, genau.
Ja,
Wie gesagt, man fühlte sich ja sofort wieder heimisch und dadurch, dass die Episoden auch relativ kurz sind, war für mich auch dieser Hauptkritikpunkt weg, dass die Geschichte mit Kampfsequenzen gestreckt wird. Also es gab's dann in der zweiten Episode, gab's da mal ein, zwei Stellen, wo ich dachte, schon wieder gestorben, jetzt muss ich die Stelle schon wieder spielen. Es gab ein oder zwei Stellen, wo es mich genervt hat, wo ich es gerne geskippt hätte. Die Kämpfe, weil es mich dann eher interessiert hat, wie geht's jetzt verdammt nochmal weiter.
Ja,
aber gerade im zweiten, aber in der ersten Episode ging es eigentlich noch. Die war dafür dann aber auch zu schnell vorbei.
Ja, und, da habe ich mich
hatte aber einen tollen Cliffhanger dann.
Ja, zwischendrin hat sie so ein bisschen ihre Schwächen, gerade wo man denkt, ja, wann fängt's jetzt endlich mal an, so spannend zu werden wie das Hauptspiel, aber es endet einfach fantastisch. Also, wir sind jetzt schon in der Spoilerzone, da kann man das, glaube ich, schon sagen. Also das Mädchen, was man gesucht hat, hat man gefunden. Sie war eben in diesen Lüftungsschächten und Elizabeth hat dann Booker dazu gebracht, die zu schließen. Also das musste man selbst machen.
Fand ich ein bisschen gruselig übrigens, die Vorstellung.
Ja, etwas. Und dann musste man das Ganze erhitzen und einfach einen einzigen Lüftungsschacht offen lassen, sodass sie eben da herauskommt. Und als man sie herausziehen will, sieht man, dass sie eine Little Sister ist.
Ja, das wusste man die ganze Zeit ja schon,
dass sie so also, eine Little Sister ist. Ja, aber da wird es Booker, glaube ich, auch nochmal so richtig klar. Weil er sie ja dann nochmal loslässt. Oder habe ich da gerade was durcheinander
gemacht? Ja, er lässt sie, also die wehrt sich halt dagegen.
So. Ja, genau, sie lässt sie wieder los. Und dann kommt nämlich Mr. Bubbles, ein schöner Big Daddy. Mhm. Ja, was mich auch irgendwie gefreut hat, die wiederzusehen, es waren tolle Gegner im Einser.
Oh ja.
Also im Bioshock 1. Ja, und nachdem man es dann den Big Daddy besiegt hat und man sie rausziehen will, dann kommt ja wieder so ein Riss, wovon man bisher eigentlich in der ersten Episode jetzt noch gar nichts gehört hat, dass da Elizabeth diese Fähigkeiten hat oder noch gar nichts von gesehen hat.
Mhm. Diese und, Tears, genau. Mhm.
Ja, und dann sieht er nämlich Elizabeth aus Columbia neben sich und die Lutesses sind auch wieder da.
Ja.
Und ein anderer Booker DeWitt.
Genau, und dann ist in dem Moment fällt es einem dann wieder wie Schuppen von den Augen, was ja auch im Bioshock Infinite dann eigentlich passiert ist, warum Elizabeth nur so eine Fingerkuppe weniger hatte.
Ja, genau.
Und das war dann auch echt ein, ich habe ein bisschen gebraucht, so zu kapieren, was da jetzt gerade passiert.
Ich auch.
Weil ich
auch.
Halt die Little Sisters einfach so als Little Sisters abgespeichert hatte und das jetzt nicht irgendwie erwartet hatte, dass das eine Elizabeth in der Vergangenheit sein könnte. Oder, also kompliziert formuliert jetzt, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich denke, das wird jeder verstehen, der es gespielt hat. Ja.
Genau. Und in dem Moment schließt sich dieses Rift und Booker kann nicht loslassen, wie es halt immer so ist. Die Geschichte wiederholt sich ja. Aber in dieser Parallelwelt wäre das nämlich passiert oder ist es passiert, das ist wieder diese Zeitreisenkomplex, da verstrickt man sich immer so leicht. Also, Elizabeth kommt in dieses Rapture zurück, weil sie ist ja eigentlich schon da als Little Sister, um sich an ihm zu rächen, weil er dieser kleinen Elizabeth quasi den Kopf abgeschnitten hat durch seine Habgier und durch diese Wette und durch dieses Rift verliert sie eben nicht nur eine Fingerkuppe, sondern ihren ganzen Kopf.
Ja.
Genau. Und so dafür kommt sie zurück, um ihn zu rächen. Und bevor das passiert, bekommt das dann nämlich auch so richtig schön von hinten mit dem Drill durch die Bauchdecke.
Ja, und da habe ich eigentlich schon irgendwie, also es ist ein Moment, der wirklich gut schockt, also natürlich schockt die Story immer wieder in Bioshock, aber auch rein spielerisch ist der Moment, fand ich jetzt mal echt interessant, was ja sonst nicht so oft passiert, und ja, dann fällt man ja zu Boden und als man wieder zu sich kommt, sieht man die Lutesses mal wieder, die was wohl... Ja, genau, wo ich sagen muss, dass die mit meine Lieblingscharaktere waren im Hauptspiel.
Ja, wenn nicht sogar aller Zeiten.
Die sind ja so gut. Natürlich. Ja, und dann wird ihm wieder klar, oder was heißt wieder, da wird ihm klar, dass er eben Comstock war. Und dann erzählen ihm oder erinnern die Lutesses ihn daran, was Comstock gemacht hat eigentlich. Und
ja, und man genau. Hat davor ja auch immer so kurze Visionen, gell?
Ja, immer so zwischendrin. Stimmt, die hatte ich fast vergessen.
Da kann man es eigentlich schon erahnen, beziehungsweise weiß man es ja eigentlich auch, wer man ist, weil man weiß ja, dass man Booker ist.
Ja.
Also von daher, genau. Also diese Visionen waren schon klar, dass das auch so diese Taufszene und so war. Erinnere mich nochmal kurz, was war da nochmal, als man dann die Zwillinge sieht?
Die Zwillinge sieht, erzählen sie ihm eben, dass er Comstock war und dass er einen Ort suchen wollte, wo er von vorne beginnen wollte. Und, und die haben ihn dann wieder nach Rapture geführt, wo er sich wieder zu Booker DeWitt machte und nicht mehr Comstock war und dann eben seine Privatdetektei da eröffnete.
Genau, das war quasi die Flucht. Und sie sagte auch immer hier, der letzte Comstock meinte, er könnte sich hier vor mir verstecken oder irgendwie so. Also das ist dann wie eben wieder diese Zeitreise-Geschichte. Nee, ist ja nicht Zeitreise so gesehen.
Parallelwelten.
Ist ja Parallelwelten, ja genau. Ja. Sie hat die Tür dann halt schlussendlich gefunden, in der dieser Comstock ist, der ausgerechnet, der ist, der den Kopf kostet, so gesehen. Also in sich, beim Spielen hat es auf einmal total Sinn gemacht und war so, boah, geil.
Ja.
War sehr, sehr cool, ja. Und dann war es aber auch Schluss und dann dachte man sich so, ja, schönes Häppchen.
Oh ja.
Aber ging dann ja quasi nahtlos weiter und dann wurde es erst so richtig, richtig gut. Also das war jetzt so ganz nett, aber war halt so in sich geschlossen und man dachte sich so, oh ja, wie halt so eine Star Trek Episode, die irgendwie dann in sich Sinn macht und dann ist aber auch wieder gut.
Ja, aber kann man mal machen.
Aber die zweite ging ja dann ein bisschen tiefer.
Oh ja, und sie beginnt auch recht schön oder recht interessant, muss man sagen. Denn die zweite Episode beginnt in Paris, 20. Jahrhundert oder sowas, würde ich sagen. Mhm. Und ja, man spielt Elizabeth, was irgendwie schon mal komisch war, aber auch irgendwie interessant. Und ich weiß nicht, ob du da irgendwie schnell durchgegangen bist, aber ich habe das sehr genossen, als man da durch Paris gelaufen ist. Auch wie man jetzt die Seine gesehen hat und die ganzen Menschen dort, wie sie sich wieder verhalten haben. Also war auch eine tolle Kulisse. Zwar nicht dieser Noir-Stil, aber auch echt nicht schlecht.
Nee, die war schon so Disney. Also Elizabeth ist da rumgetänzelt und es hatte wie so diese Anfangsszenen von Disney Princess Movies, wo dann so Schmetterlinge auf der Hand landen und das war wirklich so ganz übertrieben schön, weil ja dadurch die Fallhöhe auch höher wurde, als dann der Kontrast, also als die Welt dann bricht und alles so zerfällt, war super. Also allein aus ästhetischen Gesichtspunkten war das total schön mit anzugucken. Man merkte quasi schon so beim Durchlaufen durch den Kitsch, oh Gott, das hält nicht lange.
Oh ja.
Also es war fast schon zu kitschig. Es hatte schon so diese Europa-Park Disneyland-Atmosphäre, ja, weil auch da war so ein Kind, was dann um den Brunnen getanzt ist, wenn du dich erinnerst. Und das war wirklich schon wie so ein Fahrgeschäft, dass das wie auf so Schienen gar nicht mehr aufhört. Und ich bin so glücklich ruft. Und man hatte ja dann auch einen sehr schlauchigen Level.
Also ja,
man wurde komisch. Wirklich wie auf Schienen durch diesen Vergnügungspark geführt. Und deswegen wirkte es dadurch noch surrealer, als es eh schon optisch daherkam.
Ja, das stimmt. Hat nicht so zum Rest des Spiels gepasst.
Ja, aber dadurch auch wieder absichtlich, weil ja der Kontrast dadurch auch gewollt war. Und dann bricht's halt eben und die Gewitterfronten ziehen auf.
Ja. Genau, nämlich als Sally wegrennt und Elizabeth Sally folgt und versucht, sie einzufangen. Und dann verwandelt sich ja Paris, wie du es gerade eben schon gesagt hast, mit den Gewitterwolken in ein nicht mehr ganz so schönes Paris und alles zerfällt. Und dann in ihrem Albtraum Paris, also so kann man es jetzt mal nennen, brechen halt die ganzen Erinnerungen aus Columbia und über Comstock, über ihr Leben und alles, was bisher so passiert ist, brechen über ihr so herein. Und ja, dann verliert sie Sally nochmal in der Seitengasse, also sie folgt ihr die ganze Zeit und Sally hatte ja diesen Ballon in der Hand. Sally hat ja diesen roten Luftballon und der schwebt dann eben vor der Tür, auf der DeRidd-Ermittlung steht. Und man selbst als Elizabeth öffnet dann diese Tür und kommt eben in dieses Büro, das man schon vom Anfang kennt, von Episode 1. Mhm. Und als man sich dann umdreht als Elizabeth, sieht man Sally wieder vor sich, aber als Little Sister. Und dann wird's dunkel um Elizabeth rum, also um einen rum. Und dann wird dieses Büro von Booker, wird eben zu den glühenden Lüftungsschächten, aus denen Sally schreit und eben, ja, wo sie dann fast verbrennt. Eben also das Ende von Episode 1.
Genau, das ist ganz gut hergeleitet, dass man so weiß, wo man sich jetzt befindet. Also, dass das die gleiche Zeit ist und dass man das jetzt gerade erlebt hat aus Episode 1. Und dann ist man auf einmal als Elizabeth als spielbarer Hauptcharakter unterwegs, was ich erstmal so, weil ich habe das vorher nicht gelesen gehabt oder so und ich war erstmal völlig
baff. Ja, ich auch nicht.
Und dachte so, ja geil, coole Idee, macht ja total Sinn. Und dann habe ich aber auch gleich gedacht so, ja Moment mal, die kann doch gar nicht mit Waffen und so umgehen. So hat man sie zumindest nicht erlebt.
Ja.
Ist ja jetzt total unrealistisch, wenn ich mich mit ihr hier durchballer. Aber das Spiel greift es auch direkt auf und wird dann auf einmal von einem First-Person-Shooter zu einem Stealth-Game.
Was mir sehr gefallen hat, muss ich sagen. Also das haben sie richtig gut umgesetzt und es passt aber auch irgendwie perfekt zu Elizabeth. Mhm. Und es wird ja auch ermöglicht durch Plasmide wieder, also sie erklären das auch recht logisch eben, also im Bioshock-Universum ist es logisch, dass sie so agiert. Dieses Plasmid, wo man sich unsichtbar machen kann. Ich weiß nicht, ob du immer die Funktion benutzt hast oder lieber dieses durch die Wände schauen.
Ja, unsichtbar gemacht habe ich mich eher weniger, habe ich am Ende einmal dann benutzt, weil ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwie nicht so benutzt, aber das durch die Wände schauen war zum Beispiel ganz sehr, sehr praktisch, um einfach immer zu wissen, wo kommen die denn jetzt um die Ecke und Aber es spielte sich richtig gut als Stealth Game. Also es hat richtig, hat richtig Spaß gemacht, auch mit dem Vereisen und so, und war super.
Ja, manchmal habe ich auch ein, zwei Mal habe ich dieses Unsichtbarmachen einfach benutzt, weil ich gerade nicht so Lust hatte auf Shooter. Also zwischendrin gibt's ja auch so ein, zwei Passagen, wo das dann wieder so ist. Da hatte ich einfach nicht so Lust drauf, und dann konnte man sich eben auch durch dieses Unsichtbarmachen einigermaßen ohne zu schießen da durchkommen, was ich echt gut fand.
Was halt total Spaß gemacht hat, du hattest ja auch so Betäubungspfeile und auch diese Gaspfeile waren das, glaube ich, gell?
Ja, genau,
damit Gaspfeile. Konntest du dann später auch so richtig effektiv einen ganzen Raum ausschalten. Also richtig, richtig gut. Und man konnte aber auch, wem das irgendwie zu nervig oder zu doof war, der konnte auch zu den klassischen Waffen greifen. Also ich hatte erst mir vorgenommen gehabt, komplett durchzukommen, ohne jemanden zu töten, weil ich dachte, es geht, oder es macht auch das Spiel bevorzugt es. Und es würde vielleicht sogar auch gehen, indem du halt nur Betäubungspfeile und so benutzt, aber der Munitionsmangel war dafür halt ganz schön groß. Also ich habe gar nicht so viel Giftpfeile gefunden, zum Beispiel, um diese Rauchwolken zu machen, um größere Räume auszuhebeln. Und ich bin dann irgendwann auch zu den Waffen umgestiegen und musste mich dann halt doch wieder regulär durchballern. Aber man war auch sehr verletzlich, also man hält nicht viel aus. Man musste schon immer gucken, dass man den Großteil der Bedrohung leise ausschaltet, und wenn sie dich mal gefunden hatten, konnte es eigentlich nur noch wegrennen, wieder in Deckung gehen und dann wieder leise ausschalten, weil so richtig sich denen gegenüberzustellen, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ja, also rein gameplay-technisch fand ich jetzt die zweite Episode eindeutig das Beste am ganzen Bioshock Infinite. Ja. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ja. Und auch das Setting ist super. Also man ist dann als Elizabeth unterwegs und dann hat man ja auf einmal ein ganz anderes Ziel.
Ja, denn Atlas taucht wieder auf.
Der gute Atlas.
Ja, aus dem ersten Bioshock-Teil. Würdest du bitte?
Genau, also den trifft man da als so Schlägertyp, würde ich jetzt mal bezeichnen.
Ja,
als
kommt so rüber.
Als Anführer einer Gefängnisrevolte sozusagen. Und wir brauchen jetzt ja nicht alles nacherzählen, weil Leute das dann ja vielleicht sowieso gespielt haben oder eben.
Genau, noch, ja.
Ich fand es super, den wieder zu sehen, und man trifft ja dann auch die anderen Charaktere, wie den Andrew Ryan und so, trifft man ja auch wieder den Fontaine.
Genau.
Und diese spielen alle eine Rolle. Also es ist wieder komplett diese Bioshock 1 Atmosphäre. Noch viel stärker jetzt, weil auch dieses Noir-Thema wie im ersten nicht mehr so vordergründig ist, sondern man ist wirklich wieder eigentlich in einem Bioshock 1 DLC, habe ich dann eigentlich das Gefühl. Also es fühlt sich viel mehr an wie ein DLC zu Bioshock 1 als zu Infinite.
Ja, das stimmt. Das ist alles wieder ein bisschen kaputter, wieder ein bisschen dreckiger, düsterer. Ja, doch, passt eher zu Bioshock 1.
Genau, weil man wird ja dann auch rüber versetzt in diese, oder war das mit Comstock schon, mit Booker? Man ist ja dann auf diesem Gefängnis Untergrund, oder passiert es in der zweiten Episode erst? Das weiß ich nicht mehr genau. Da, wo Atlas halt ist.
Ich glaube, das passiert erst in der zweiten Episode.
Und dadurch ist alles noch viel kaputter, weil es eben halt nicht das blühende Rapture ist, sondern die Verstoßenen.
Ah, nee, doch. Nee, Ende Episode 1 ist es, glaube ich.
Man ist ja, da genau. Ja, dann drüben schon.
Ja, genau.
Und als Elizabeth versucht man ja dann eben
ja, doch, Atlas, das passt aber auch gut.
Dem Atlas zu helfen, weil er nämlich Sally entführt. Das war so diese Grundprämisse. Und dadurch fällt es wieder so ein bisschen zurück in die alten Klischees. Im zweiten Teil ist es viel mehr so wie halt klassische Shooter, erledige das für mich und dann erledige dies noch für mich und dann mach doch noch dieses hier. Ja. Also so diese Motivation, irgendwas zu tun, kommt halt immer durch diese Missionsziele, die einem dann der Atlas oder dann halt eben später jemand anders aufträgt. Und hat natürlich einen ganz besonderen Reiz, weil man ja weiß, wer dieser Atlas ist.
Ja, und man weiß auch, was im Einser passiert eben. Genau. Und es ist eben wieder so dieses Gefühl, was man auch im Einser hatte. So, man bekommt Befehle oder eben Bitten von Atlas, was zu tun, und macht es dann. Genau. Das hat einen wieder so schön zurückversetzt.
Und man merkt aber auch, dass es noch nicht der Atlas ist aus dem ersten Teil.
Ja.
Da fehlt noch irgendwas. Und dann nach und nach bröckelt sich das ja so wunderbar auf. Also da müssen wir unbedingt drüber reden. Dieses Finale, also wie gesagt, es gab ein paar Stellen, die waren nervig am Finale, nämlich die vielen Kämpfe.
Ja.
Es gibt dann so ein paar Arena-Kämpfe, wo du halt wirklich 5, 6 Versuche brauchst oder so, weil du halt einfach so verletzlich bist, dass wenn du nicht die richtige Reihenfolge schaffst oder einfach zu früh erkannt wirst im Raum, dann kannst du es eigentlich gerade knicken. dann musst du einfach nochmal laden. Und wenn du es aber dann raus hast, dann kommst du dann auch weiter und dann ist es auch befriedigend. Aber das fand ich echt nervig. Also an der einen Stelle musste ich echt mal aufhören. Hab so gekotzt und dann musste ich
ja, ja, als man diese Teile für diese Maschine finden muss und sie dann zusammengebaut hat, der Teil danach, der war nicht schön. Ja.
Was eigentlich auch ganz cool war, bevor wir jetzt zu diesem Hauptfinale kommen von der Story, eine coole Idee fand ich eigentlich, dass man auch wieder zu Columbia zurückkehrt.
Ja.
Also man baut ja dann diese Maschine zusammen in Rapture und denkt sich, jetzt hat man's, jetzt steigt die Kuppel auf und dann ist durch. Und dann auf einmal so, ich bräuchte doch noch eine Aufgabe. Ich habe ja noch eine Aufgabe für dich. Und dann findet man sich auf einmal durch den Tier gezogen wieder in Bioshock Infinite, also in Columbia oben, und muss dort noch was besorgen. Und dann dachte ich erst, wieder so eine Zeitstreckgeschichte jetzt irgendwie, dass man irgendwie dann noch mal ein paar Aufgaben erledigen muss. Aber hat in sich dann total Sinn gemacht, das alles zu machen.
Ja, es hat das Ganze auch nochmal, den Showdown nochmal so ein bisschen, man musste einfach ein bisschen mehr warten, aber es hat ihn nochmal verspitzt und einfach noch besser gemacht. Auch dadurch, dass man eben, wenn man in Columbia ist, das mit den Vox Populi nochmal mitbekommt und nochmal sieht.
Ja, auch von der anderen Seite. Man kehrt an Stellen zurück, die man als Elizabeth quasi als Booker gesehen hat.
Ja.
Und er sieht jetzt, was davor und danach passiert ist. Richtig, richtig geil. Auch eben diese, was du gerade meintest mit der Vox Populi, wo sie diesen Jungen da umbringt, die Schwarze. Ja. Was man ja nur so durch die Fensterscheibe sieht. Man hört dann so ein paar Gespräche ab und auf einmal steht es in einem ganz anderen Kontext, was da passiert ist.
Ja.
Fand ich richtig cool. Und auch vor allem diese Parallele mit den zwei Ärzten. Also die hat mich ja total begeistert. Man kriegt quasi wie so eine Reise in, ja, ich würde jetzt sagen, wenn man so Artbooks von so Spielen kauft mit so, Concept Graphics, weißt du?
Ja.
Ja, das stimmt. Wo dann so Konzeptzeichnungen sind, wie der Big Daddy zum Beispiel entwickelt wurde. Ja, dass du so Konzeptzeichnungen siehst, verschiedene Entwürfe, wie der Big Daddy mal aussah. Und ich glaube auch, dass sie viel von diesem Material verwendet haben, weil du läufst dann ganz oft durch so Labore und durch so Forschungseinrichtungen und siehst wirklich so alte Modelle von Big Daddy und kriegst dann mit, wie eben Versuche fabriziert wurden, um diese Verbindung zwischen Big Daddy und Little Sister zu erforschen und rauszukriegen.
Ja, das war auch nochmal so eine tolle Komponente, die es nochmal mit dem Hauptspiel verknüpft hat, indem man das Ganze ja eigentlich auch mit dem Songbird hatte. Also wieder sowas, was so verknüpft war. Und es war da echt gut gemacht, nochmal durch diese Labore zu gehen. Und es war auch echt interessant. Und doch war nochmal ein guter Part.
Ja. Und das Songbird und Elizabeth, also das, der beste Satz im Hauptspiel und in Bioshock überhaupt ist ja eben dieses, in Bioshock Infinite, dass es eben, es gibt Konstanten und es gibt Variables.
Ja.
Und das hat ja am Ende von Bioshock Infinite dann noch einmal so Sinn gemacht, als man ja ganz kurz an dieser Rapture-Episode vorbeiläuft. Man streift es ja so ganz kurz. Mhm. Und das fand ich da auch schon klar, dass der Songbird und Elizabeth schon eine Parallele sind in diesem Universum, was wir jetzt erlebt haben, zu Little Sister und Big Daddy. Das war schon klar, aber es war ja nicht so offensichtlich, also es war schon offensichtlich, aber es war jetzt nicht so tief erzählt, dass das irgendwie besondere Rolle gespielt hätte. Aber man wusste ja, dass da eine Verbindung herrscht. Und das wird jetzt ja in diesem Burial at Sea in der zweiten Episode total ausgeweitet, im positiven Sinne.
Ja.
Also man sieht wirklich ganz konkret diese Entwicklungszustände von Big Daddy und eben auch dieses Thema von Zuneigung und Liebe wird da total schön aufgegriffen. Warum diese Verbindung zwischen Big Daddy existiert und dann versteht Elizabeth ja auch, warum Songbird sie so beschützt hat.
Ja, genau. Und dass es eigentlich eher ein Zufall war. Das war ja wegen ihrer Haarlocke.
Genau. Aber das war ja absichtlich, oder?
Also ich glaube,
es wurde ja so manipuliert, dass sie das deswegen holt, um das zu erkennen. So hatte ich es jetzt interpretiert.
Ja, genau, so um es zu erkennen. Ja. Aber dass der Songbird und sie so zusammenhängen, war auch teils Zufall. Also habe ich das jetzt so verstanden.
Ja, ja, weil eben in diesen beiden Welten eben diese Parallelen existieren ja. Und diese Konstante war eben diese Verbindung zwischen diesem Maschinenwesen und dem Mädchen. Und sie hat ja dem Songbird auch geholfen, als er so schwer verletzt war. Und das sieht man dann eben auch parallel dazu in der Rapture-Welt, wie die Little Sister den in ihrer Form dann,
ja,
den oder wie sie die Little Sisters dabei unterstützt, dem Big Daddy zu helfen, als er am Sterben ist.
Ja, und dadurch, das war eine tolle
diese
Szene.
Ja, und dadurch erst diese magische Verbindung herstellt, wobei die davor ja total ängstlich zueinander waren. Und das Interessante fand ich eben zu sehen, wie die Forscher monatelang versucht haben, diese Verbindung herzustellen und es nie geschafft haben. Und das meine ich mit diesen Concept-Art-Geschichten. Du läufst ja wirklich wie durch so ein Bioshock-Museum, gell?
Das ist ein toller Moment, ja. Und dieses, was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem Bioshock-Museum, das hatte man ja teilweise schon in dem dritten DLC, das es gab, oder eigentlich das allererste, nämlich, Clash in the Clouds. Da hat man so eine Art Bioshock-Museum, wo man auch zum Beispiel die Patreons trifft und so weiter. Und das war auch schon cool. Aber jetzt nochmal so das ins Spiel eingebaut, in die Story eingebaut zu sehen, hat das Ganze nochmal irgendwie verschärft und auch nochmal, ja, es hat einfach nochmal deutlicher gemacht, wie das funktioniert, aber das auf so eine schöne Art und Weise und auch interessante Art und Weise.
Ja, das war total faszinierend und machte auch so, ja, wie soll man sagen, also es machte nicht nur Spaß, sondern es hat auch einfach so, das hat so vorangetrieben.
Ja.
Ja, also es musste gar nicht so viel Geschichte passieren, sondern ähnlich wie bei Portal oder so, hat es halt einfach die Umgebung geschafft, dir so viel zu erzählen, wie eben Rapture das auch schon konnte, dass du einfach, der Hauptcharakter in Bioshock 1 ist ja Rapture.
Das stimmt,
und, ja. Und man wollte ja mehr wissen, was da passiert ist. Und durch diese Tonaufnahmen, die es hier auch wieder gibt, erfährt man halt auch so viel über die Situation und was da vorgefallen ist. Und das fand ich jetzt halt hier auch extrem und total gelungen wieder, auch diese Erzählweise wieder hinzubekommen, dass Irrational Games das halt einfach noch kann.
Ja.
Und es hat viel entschuldigt, fand ich, von Sachen, die in Bioshock Infinite so passiert sind, die jetzt auf einmal wieder komplett Sinn gemacht haben, wenn man dieses DLC gespielt haben. Also, um es mal ganz konkret zu sagen, finde ich, dass Bioshock Infinite nicht da hätte aufhören sollen, wo es aufhört, sondern es hätte eigentlich dieses Burial at Sea gehört fest dazu. Weil erst das ist wirklich das finale Ende für diese Trilogie.
Da muss ich dir echt zustimmen. Also, Bioshock Infinite lässt einfach ein paar Sachen unerklärt. Oder, also, es erklärt das Ende ja selbst, aber es sind noch so viele kleine Lücken mit drin und Burial at Sea schafft es einfach, das Ganze so zu schließen und einfach nochmal abzuschließen als einen großen Komplex, der in sich dann eigentlich so stimmig ist, dass es wirklich, wirklich ein fertiges Paket sein sollte. Ja.
Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob sie das, also dafür ist es eigentlich fast zu gut, als dass sie das nachhinein erst geschrieben haben.
Das habe ich mir auch gedacht.
Weil es geht so dermaßen schlüssig auf, dass es eigentlich verwundert, wenn sie das erst als DLC wirklich nachgereicht haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Story so auch schon existiert hat, aber dass halt dann die Fehlentscheidung, sage ich jetzt mal, getroffen wurde, diesen wichtigen Part als DLC rauszuverkaufen. Wahrscheinlich haben sie einfach nicht erwartet, dass die Kritik an Infinite so groß ist und dass halt alle auch diesen DLC sich angucken werden, weil halt Infinite gefeiert wird. Weißt du? Also so erkläre ich mir das ein bisschen, dass das schon dazugehörte zu dem Gesamtkonzept, aber eben dann das leider das Malheur passiert ist, dass es A viel zu lange gebraucht hat, bis diese DLC erschienen ist. Also die haben ja ewig noch an Episode 2 rumgearbeitet.
Also
wir reden jetzt über dieses Spiel 2014 und Episode 2 kam im März dieses Jahres erst raus. Und Bioshock Infinite kam, was, Mitte Sommer 2013 oder so,
gell? Ja, sowas. Und das Episode 1 kam im November 2013.
Ja. Also einfach ein viel zu großer Abstand, um diese Geschichte, die so eng miteinander verzahnt ist, stimmig zu erzählen, leider. Ja.
Ich hätte mich geärgert, hätte ich mir Episode 1 gleich gekauft und gleich gespielt und dann diese 4 Monate Zeit.
Ich war echt froh, dass ich gleich weiterspielen konnte, ja.
Oh ja.
Ja, zum Ende. Also da passiert eben, wie gesagt, diese zähe Stelle. Man holt diese Haarlocke, erfährt diese ganze Geschichte mit Big Daddy und Little Sisters, kehrt dann wieder zurück nach Rapture und will das jetzt alles abschließen und will endlich diese Sally retten, für die man ja überhaupt eigentlich erst da ist, weil haben wir vorhin ein bisschen falsch rum erzählt, Booker wird ja quasi erst, also Comstock wird ja erst dann zerbohrt vom Big Daddy, als die diese Sally durch die Elizabeth gerettet wird.
Ja, stimmt.
Genau, weil sie verliert ja dann eben nicht den Kopf, weil Elizabeth rettet sie ja quasi da davor. Und die Rache ist dann eben der Comstock, genau, so, die Ermordung. Und Sally wird dann eben geklaut, weil Atlas noch glaubt, dass die Little Sisters total wertvoll sind, weil er nicht mitbekommen hat, dass in dem Rapture die Little Sisters jetzt auch schon mechanisch irgendwie hergestellt werden. Und alles, was Elizabeth dann tut, ist ja quasi, um die Little Sister wieder zu retten, also Sally.
Ja.
So. Und dann ist ja auch klar, dass das nicht so passieren wird. Und wir erfahren dann auch, also irgendwie redet er immer von, was sagt er? Er will irgendwie diese, er benutzt immer so eine komische Formulierung.
Oh, ich weiß, was du meinst. Liegt so auf der Zunge.
Ja, ist egal, ihr habt ja alle gespielt.
Genau.
Er will was ganz Bestimmtes, was so ausgesprochen gar keinen Sinn ergibt. Und man findet dann immer so Geheimdokumente und Elizabeth ist ja super schlau, die kann das dann auch immer gleich entschlüsseln, was dieser verrückte Professor da geschrieben hat. Das fand ich ein bisschen zu haarsträubend.
War ein bisschen krass, aber egal.
Auf jeden Fall kommt sie dann auf so eine Formel, auf die geheime Formel, die Atlas eben die ganze Zeit sucht. Und auf einmal fällt es dir auch wieder, wie vorhin auch, leuchtet so ein, um was es überhaupt eigentlich geht. Es geht nämlich um diese besagte Formel, die eigentlich die allumfassende Macht repräsentiert in Rapture.
Ja, genau. Und ich finde es aber auch krass.
Jetzt musst du sagen, welche.
Gott. Viel zu lange her, dass ich es gespielt habe. Ich muss kurz nachdenken, beziehungsweise nachlesen.
Hast du Deutsch oder Englisch gespielt?
Ich hab's auf Englisch gespielt, aber ja.
Also dieses, was Atlas, was du vorhin schon gesagt hast, dieses Would you kindly?
Ja,
wären genau. Sie so freundlich? Das ist, hat dieser eine Forscher eben raus, wie hieß denn der? Weiß ich gar nicht.
Suchong.
Suchong, genau. Der hat es rausgefunden, dass man mit diesem Trigger quasi auch Leute dazu bringen kann, sich irgendwie alles zu tun. Und das findet Elizabeth raus und gibt es dann Atlas und damit schließt sich ja auch wieder der Kreis. Dass wir quasi selber dafür verantwortlich sind mit Elizabeth, dass Atlas so ist, wie er ist und in dem Moment macht so buff, 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 oder?
Also, ja, aber echt, aber ich finde diese Gegenüberstellung, wie Atlas und Elizabeth sich, also wie sie sich dann wirklich gegenüberstehen und wie das dann passiert, extrem gut gemacht. Also spielerisch ist das ja jetzt nicht mehr so viel, was man da macht. Das meiste ist ja Zuschauen. Aber trotzdem ist es einfach rein erzählerisch auf allerhöchstem Niveau, was da passiert. Und Elizabeth wird ja auch vorher so ein Wahrheitsserum.
Boah, die Folterszene ist sowieso
überhaupt so krass. Die war echt übel. Aber
wie der diesen langen Stab da irgendwie in die Nase oder wo steckt der das rein, da in diesen Augapfel?
Ich glaube in die Nase.
Boah, das war so schmerzhaft irgendwie zu spüren. Und vor allem, man wusste ja wirklich nichts. Und sie kann es ja auch die ganze Zeit nicht sagen, bis sie eben nochmal zurückkehrt und diese Formel findet. Das war echt fies anzugucken. Also es war fast so schlimm wie diese Augenszene in Dead Space.
Ja.
Boah.
Nee, aber genial gemacht, das Ende. Genial gemacht.
Ja, und dann gibt alles so Sinn, wie sich dieser Kreis dann schließt und auf einmal ist Bioshock Infinite so richtig schön eingebettet in diese ganze Bioshock-Welt.
Ja.
Fand ich echt gut.
Ist einfach ein toller Abschluss, ein wirklich tolles Ende. Und ich muss mal ehrlich jetzt sagen, ich hoffe, das war's auch mit Bioshock. Nicht, dass da dann noch so hinterhergeschoben noch irgendwas kommt, weil Irrational Games hat ja den Kopf, also Ken Levine, verloren. Und ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch irgendwas groß zu erzählen wäre, was das noch verbessern könnte oder wirklich bereichern könnte.
Nee, das Universum ist jetzt auch abgeschlossen. Also ich glaube, da würde schon noch was kommen, wenn Irrational Games weitergemacht hätte. Aber so in der Form wird Ken Levine auch einfach jetzt andere Dinge machen und die IP. Ich meine, Bioshock 2 war ja auch von einem anderen Studio entwickelt, was ja auch eher die Story nur zaghaft weitergeführt hat, aber trotzdem in sich ein gutes Spiel war. Aber hatte jetzt ja nicht so eine Bedeutungshoheit wie jetzt dieser DLC zum Beispiel oder wie Bioshock 1. Also man hat ja die andere Perspektive eingenommen, und aber war ja nicht so gravierend, dass man jetzt irgendwie meinte, weiß ich meine, also sowas könnte ja schon noch passieren, dass ja, irgendwas klar. mit der Welt von Bioshock noch passiert, aber dafür, glaube ich, war das jetzt auch zu abgeschlossen. Also es war auch so erzählt, dass man da jetzt nicht mehr irgendwie groß noch was offen gelassen hat. Genau, wir müssen ja kurz abschließen noch, das findet ja so richtig noch den krönenden Abschluss, dass man dann eben erst sieht, wie dieses Flugzeug abstürzt, was dann halt vor Rapture liegen bleibt.
Ja, genau.
Oder vor diesem Leuchtturm. Da.
Die Ankunft Jacks sozusagen, genau. Aus dem ersten Teil, ja.
Weil eben das durch diese Triggerphase dann eben auch ausgelöst wurde, dieser Absturz.
Ja.
Sehr, sehr, sehr cool. Nee, ich glaube, da tut sich nichts mehr. Da wird vielleicht noch irgendein Free-to-Play-Spiel für iOS für rumkommen.
Es gibt ja jetzt für iOS das eine.
Bioshock 1, genau.
Ja, genau. Aber hoffentlich bitte kein Free-to-Play.
Nein, es ist ein ganz normales, schönes Vollpreistitel. Es soll auch gut spielbar sein, habe ich jetzt gehört. Also wer Bioshock 1 noch nicht gespielt hat, kann sich das ruhig auch auf einem iPad geben. Es macht den Akku zwar knalleheiß und man muss halt mit diesen virtuellen Joysticks auskommen, aber wenn man es noch nicht gespielt hat, lohnt sich das auf jeden Fall,
okay, cool.
Mit dem iPhone zu spielen. Ja.
Was wir nicht vergessen dürfen, ist die Musik.
Oh ja.
Gerade am Ende wird ja La Vie en Rose gesungen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber also ein wunderschönes Lied, und auch zwischendurch natürlich ist die Atmosphäre wird immer gut unterstützt durch die Musik im Bioshock. Aber es sind auch so kleine Sachen zwischendurch. Da gab es eine Szene, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das im Einser oder im Zweier ist, von der Episode jetzt. Da läuft man an einem von Atlas Helfern vorbei und der spielt Gitarre. Mhm. Und der spielt da, der singt ein Lied. Und man kann echt da, also ich bin stehen geblieben und habe ihm zugehört.
Ich habe ihm eine reingehauen.
Nee, aber die Lyrics, die er da von sich gibt, sind echt gut. Und das Lied heißt Why Can't I Have a Slice of That Pie? Mhm. Und er singt eben über Andrew Ryan und Fontaine und so. Und es passt einfach nochmal in dieses Spiel rein. Es ergänzt es so gut. Und rein musikalisch ist es auch ganz nett anzuhören. Und auch sonst, was sie da für Musik benutzt haben. Also ich glaube, dieses La Vie en Rose ist wirklich aus den 20er Jahren.
Ja, die Musik ist eh immer super. Ich habe immer so einen Moment noch erwartet. Das war ja eigentlich das Schönste an Bioshock Infinite, war ja eigentlich diese Popmusik, die durch das Rift gelangt ist.
Ja.
Das war ja die absolute Krönung. Ich finde, das war der beste Einsatz von Musik in einem Spiel der letzten 10 Jahre oder so. Also so diese kreative Idee, wenn man diese Momente hat, dass man denkt so, das ist doch jetzt, das kenne ich doch.
Ja.
So wurde die Musik jetzt hier nicht eingesetzt. Sie war schon klassischer, sage ich jetzt mal. Also im Sinne von, die hat schon auch zu der Welt so gepasst und war jetzt nicht irgendwie in die Story eingebettet, außer eben diese Szene mit der Gitarre. Die war ja wirklich auch storytechnisch damit drin.
Genau.
Ja, aber die Stimmung wird einfach perfekt unterstrichen, auch weil es halt dieses Noir-Setting hat am Anfang. Ja.
Gut.
Sehr schön. Muss man unbedingt gespielt haben, finde ich. Wenn man Bioshock mag, kommt man um diesen DLC nicht drum rum, wenn man diese Trilogie irgendwie würdig abschließen möchte.
Genau, es wäre sehr freundlich von euch, das zu tun.
Genau. Und es wäre sehr freundlich, wenn ihr weiter von diesem Podcast erzählen würdet und ihn weiterhört. Dann danke ich dir für den Besuch.
Ja, gerne doch.
Danke, dass du das Thema nochmal vorgeschlagen hast. Ich wäre nämlich sonst echt untergegangen, weil ich damals nicht dazu kam, das zu spielen. Aber gute Spiele werden nie zu alt.
Das stimmt.
In diesem Sinne, sag doch nochmal, wo man euch findet.
Genau, uns findet man im Internet auf www.flamergamer.com. Ganz normal bei iTunes einfach Flamergamer suchen. Ja, und auf YouTube findet man uns auch, wenn man will.
Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.